Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Studiosus Podcasts. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Radiomoderator und Journalist und bin natürlich auch selber gerne in der Welt unterwegs, aber wer ist das nicht, ja? Hier in diesem Podcast über das Reisen stellen wir Ihnen die Menschen vor, mit denen Sie unterwegs sein werden, ja? Mit denen Sie vielleicht schon bald Ihren Sehnsuchtsort erkunden werden. Meine Gesprächspartner sind vom Fach, das sind echte Reiseprofis und Menschen, die intensiver Leben zu ihrem Beruf gemacht haben. Reiseleiterinnen und Reiseleiter von Studiosus, die für das Unterwegssein brennen und sich für die Menschen in fernen Ländern genauso begeistern wie für ihre Kultur und ihre Geschichte. Ich freue mich heute auf meinen Gast, das ist Annette Kaiser. Hallo Annette, wann warst du denn das letzte Mal unterwegs auf Reisen?
Das letzte Mal auf Reisen war ich vor 2 Wochen.
Oh, okay.
Aber ich freue mich, dass ich schon bald wieder der norddeutschen Grauheit entfleuchen darf und es mich nach Süditalien führt.
Ach, wie schön. Ist es eigentlich eher Urlaub oder eher Arbeit, wenn du unterwegs bist?
Also ich liebe es und ich arbeite auch gern mit Menschen zusammen und Sizilien macht so viel Spaß und ist auch ein sinnliches Vergnügen, aber es ist trotzdem Job.
Okay, was muss denn ein Ort, eine Region haben, damit du für sie brennst, damit du gerne hinfährst und vor allem auch gerne weiterkommst als Reiseleiterin?
Also ehrlich gesagt muss Schönheit, Opulenz, Sizilien ist unglaublich grün zum Beispiel, ist eine ganz fruchtbare Insel und anders als es manchmal Besucher erwarten, ist es nicht grau und steinig, sondern es blüht, es gibt Weinhänge, es gibt Getreidefelder, Kornkammer der Römer, sage ich nur. Mhm. Die Griechen sind ja auch deshalb gekommen, weil es so fruchtbar ist. Und dann diese tollen Städte, die Eleganz. Und du biegst um so eine Ecke in der Stadt und hast einen tollen Ausblick. Naja, und dann für ganz viele ist es sicherlich auch der Ätna. Das ist eine wunderbare Fassade. Wenn du guckst aus dem römischen Theater auf eine Schneekuppe in 3300 Meter. Und Menschen leben am Fuße des Ätnas, obwohl es immer wieder gewaltige Ausbrüche gab.
Ich merke, du bist in Gedanken schon da. Ich bin noch quasi beim Kofferpacken. Annette, dein Arbeitgeber Studiosus steht ja für intensiver Leben. Wie schaffst du es denn auf deinen Reisen, dieses Gefühl zu vermitteln, den Menschen, mit denen du unterwegs bist?
In Sizilien und in Palermo ist das wirklich leicht und was Schönes. Und für mich gehört das auch dazu auf einer Reise. Unsere Programme sind tatsächlich so, dass wir jetzt nicht nur Museen und Kultur angucken, sondern eine Mischung dabei haben. In Palermo haben wir zum Beispiel einen Kochkurs, wo wir gemeinsam eine Caponata herstellen. Und diese Caponata ist ein Gemüsegericht, das aber 2 Sachen hat. Früher, als man noch keine Kühlschränke hatte, da hat man mit im Prinzip Essig und Zucker das Gemüse konserviert. Und auf unseren Reisen haben wir so eine tolle Kombi, dass wir was angucken, aber auch was erleben, manchmal sogar was selber machen. Und dann kochen meine Gäste Caponata mit einem waschechten Palermitaner, der ihnen das erklärt und zeigt. Und diese Mischung, das ist für mich auch intensiver Leben.
Da sind wir wieder beim Essen, also wirklich.
Das ist die Zielgruppe, das gehört dazu.
Annette, wir reden heute über Palermo. Stell dir vor, Palermo gibt's nur im Speed-Dating. Ja? Ich habe nur einen Tag, um die Stadt so ein bisschen kennenzulernen, bin mit dir unterwegs, um daraus etwas mitzunehmen. Was könnte ich denn mitnehmen? Was würdest du mir zeigen? Vermutlich schleifst du mich gleich zum Wahrzeichen der Stadt, der Kathedrale Maria Santissima Assunta. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, das ist Monreale. Das ist der Dom mit den tollen Mosaiken. Und ich würde dich zu Friedrich II. Schleppen. Das ist nämlich der große Friedrich II. Von Hohenstaufen. Aber dann, gleich früh morgens, würden wir über die Märkte gehen. Ah. Und dann würdest du frische Granatäpfel sehen, Auberginen, Walderdbeeren, Orangen, Zitronen. Jetzt Blutorangen, ist die Saison der Blutorangen. Mm. Und na, vielleicht auch ein bisschen was intensiv riecht. Und dann würde ich dich nämlich zu einer Kirche führen, die ein Fischladen geworden ist.
Oh Gott, das ist ja dann wirklich ein echter Insider, mein lieber Mann. Wenn wir mal von der Kathedrale ausgehen, Annette, hier liegen auch die Kaiser und Könige begraben, hast du gerade gesagt, Friedrich II. Der Königspalast ist gleich nebenan, der Palazzo Reale. Stimmt es, dass da auch Politik gemacht wird aktuell?
Ja, das ist nicht nur der Normannenpalast der Normannen, der einzigen Eroberer im Mittelalter, sondern dort sitzt heute Bürgermeister, Stadtverwaltung und die Verwaltung der Region. Ah, das ist göttlich. Von außen bröckelt so ein bisschen. Ein wunderbares UNESCO-Weltkulturerbe, auch da bröckelt es rundherum ein bisschen. Und oben drüber Stadtpolitik.
Ah, und man kann auch während der Sitzung, während der Arbeit von denen dort rein, ja?
Nein, wenn die da sind, nicht. Dann ist alles abgesperrt. Aber
draußen bleiben.
Ja, draußen bleiben. Aber wir gehen in den Hof und in die Kapelle, die ist tatsächlich auch dann zugänglich.
Okay, Speeddating beendet. Palermo nehme ich, Annette. Passt. Stellen wir uns doch mal so einen typischen Tag vor mit dir, Annette. Ich bin angekommen, du hast uns freundlich begrüßt. Wie macht das? Gibt es da eigentlich so eine Art Willkommensritual, wie du deine Gäste empfängst, wenn sie dann da sind? Stellen die sich alle in der Reihe auf? Wird da durchgezählt oder wie werden die von dir empfangen, deine Gäste?
Ja, das Tolle in Palermo ist, wir stehen in dem Innenhof eines alten Palazzos mit einer grandiosen Marmortreppe. Dann gehen wir gemeinsam um die Ecke in ein Restaurant und dann gibt's schon wunderbare palermitanische Vorspeisen. Und da frage ich tatsächlich einmal, ob alle da sind. Ich zähle ganz profan einmal durch, ob ich alle dabei habe und ob alle ihr Gepäck haben. Und dann vergeht der Stress des Anreisens mit gutem Essen und guten Getränken.
Das klingt toll. Aber ich kann mir vorstellen, die Uhren ticken ja da ein bisschen anders. Man startet da vielleicht ein bisschen später in den Tag. Oder sind die wirklich schon ganz früh auf den Beinen, die Menschen in Palermo dort?
Die Studiosus-Gruppe startet um 9 Uhr.
Okay, die Studiosus-Gruppe um 9, aber sind die Menschen aus Palermo dann schon wach?
Ja, da beginnt das Leben so gerade. Okay. Und die Deutschen sind immer völlig schockiert, wie spät die Schulen anfangen. Oder das Wort Kindergarten gibt es gar nicht. Übrigens, Kindergarten heißt Asilo. Da sind immer die deutschen Gäste schon völlig schockiert. Also um 9 Uhr fängt das Leben gerade so an. Die Geschäfte öffnen auch häufig erst um 10.
Das heißt also, ihr erlebt noch die Vorbereitungen der Menschen, die vielleicht gerade ihre Stände auf dem Markt aufbauen. Und all das quasi aus nächster Nähe noch, ne?
Die Märkte öffnen tatsächlich schon um 6, so früh sind wir nicht unterwegs. Und weißt du, was auch früh öffnet? Die Bars, wo man den Kaffee trinken kann, den Café Macchiato oder den Cappuccino, die sind schon zu frühester Stunde auf.
Ja, da spielen wir doch so einen Tag mal durch. Wenn ich mit dir auf Reisen gehe, wenn wir einen Tag geplant haben, wie geht's dann los? Was erlebe ich mit dir?
Also dann würden wir zuerst zu den wunderbaren Mosaiken gehen aus dem 12. Jahrhundert. Und da gibt's eine wunderbare Bibelgeschichte. Da gibt's so ein herrliches Bild, also Arche Noah, Erschaffung der Welt. Und ganz toll ist Eva aus Adams Rippe. Da liegt so ein Adam wie aus dem Kinderbuch auf der Seite, schläft und dann wächst ihm eine Eva raus. Wenn du das Bild einmal gesehen hast, das ist ein Mosaik aus dem 12. Jahrhundert, du vergisst es nie. Eine herrliche Darstellung. Oder auch Sodom und Gomorra brennt, da schlängelt das Feuer sich durch. Und dann gibt's auch so eins, Christus vertreibt die Spieler. Naja, also wir gucken uns diese Kirche an und dann, Kontrast pur, gehe ich mit den Gästen auf den Balaro-Markt und lade sie zu einem frisch gepressten Orangensaft ein. Dann wandern wir über den Markt, dann haben sie auch ein bisschen Zeit dafür. Mhm. Und dann, glaube ich, wird schon wieder Zeit für eine kleine Mittagspause, wo Studiosus für uns alle so ein kleines Antipasti-Menü mit Gemüse bestellt hat und vielleicht eine Pasta dazu. Dann gibt es hinterher noch einen Kaffee und ich glaube, dann am Nachmittag warten die Metopen aus dem griechischen Tempel auf uns. Und da sehen wir auch wirklich UNESCO-Weltkulturerbe und das nehmen wir dann bildlich schon mit für die Ausgrabungen, die wir dann im Süden an der Küste sehen. Ja, und dann ist schon Zeit für Entspannung.
Das heißt also, wenn ich mit dir unterwegs bin und vielleicht möglicherweise selber noch irgendwie eine Idee, eine Vorstellung habe von einem Ort, zu dem ich möchte, dann kann ich da auch alleine hin, richtig?
Ja, absolut. Ich gebe ihnen auch Ideen, wo sie hingehen können oder wo sie nochmal langstreifen sollen oder welchen Palazzo sie sich angucken sollen oder welche Museen sich noch lohnen, die man alleine angucken kann.
Was ist denn die beste Zeit, um Palermo zu erkunden? Wann im Jahr habe ich da am meisten Spaß, wo es möglicherweise auch nicht zu heiß ist?
April, Mai, Juni, September, Oktober und vielleicht noch Anfang November.
Oh doch, große Spanne. Ja. Es ist ordentlich. Und was erlebe ich, wenn ich im Frühjahr mit dir unterwegs bin?
Dann blüht alles. Dann können die Gäste überall die blühenden Zitronenbäume sehen, die Orangenbäume. Und überhaupt, es ist ja nicht eine unfruchtbare Insel. Es ist unglaublich, was rundherum auch um die Stadt und den Gärten blüht, an Bougainvilles und sogar die Palmen blühen. Es ist wirklich herrlich.
Und für den Zitrusanbau ist die Region ja eigentlich auch bekannt. Ne? Das war ja vor vielen, vielen Jahren schon so, dass es dort regelrechte Plantagen gab.
Genau. Ribera ist das große Orangenanbaugebiet. Und jetzt im Moment kriegen wir die Blutorangen aus Sizilien, so die so dunkelrot sind und wo der Saft auch so richtig süß ist. Also Blutorangen heißen Sanguinello oder Moro. Die schmecken wunderbar. Und die tragen übrigens mehrfach im Jahr auch die Zitronenbäume. Und in der Küche spielt das auch eine große Rolle. Das versuche ich auch immer im Laufe einer Reise zu bestellen. Gibt nämlich einen Orangensalat, aber nicht als Nachspeise, sondern sich zum Hauptgericht dazu. Orangensalat mit ein bisschen Fenchel, so ganz mild abgeschmeckt. Bisschen Salz, aber mild. Mhm. Insalata d'Arance schmeckt wunderbar.
Jede Stadt hat ja auch irgendwie ihren eigenen Duft. Wenn ich aus dem Flieger steige, dann merke ich sofort, was mir die Winde zutragen. Was würde ich denn bei Palermo aufnehmen an Düften?
Schon die Zitrusdüfte und, ehrlich gesagt, die wohlduftenden Palermitaner, die Frauen und die Männer. Sehr gepflegt.
Sehr gepflegt und auch nicht sparsam mit dem Duft, ja?
Nein, nein. Es gibt dann auch immer einen kleinen Stilexkurs, was man in diesem Jahr anziehen muss und was dazugehört.
Nimmst du dir selber da auch ein paar Ideen mit von dem, was du siehst auf Reisen?
Ja. Ich kaufe, ehrlich gesagt, eigentlich alles in Palermo ein.
Eine Win-Win-Situation.
Ja, genau.
Wenn du mal kurz in deinen Gedanken zurückgehst, Annette, gibt es möglicherweise eine lustige Geschichte oder etwas Emotionales oder etwas, was du gern in der Runde bei einem Wein, bei einem guten Essen deinen Gästen erzählst, weil es dir irgendwann mal widerfahren ist und du dich sehr gern daran erinnerst?
Ja, das waren Hinweise von palermitanischen Freundinnen auf meine modische Ignoranz. Zum Beispiel, dass ich dieses Jackett ja schon so lange hätte. Es war so Fischgrät, Kittfarben zu allem passend. Und also das wäre jenseits davon. Oder auch Bemerkungen. Wenn man zu viel Beinbehaarung hat, ein absolutes No-Go. Also da wird man auch erzogen. Also ganz direkte Bemerkungen gibt es dazu. Und Schuhe müssen zu den Hosen passen. Also wenn man zu nonchalant ist, das wird sofort kommentiert. Und natürlich auch, wenn man sich im Auto anschnallt. Also was ich automatisch mache, ehrlich gesagt. Wenn ich bei Freunden in Palermo ins Auto steige, und man greift ja automatisch zum Anschnallgurt, dann heißt es noch, Faila Tedesca, machst du die Deutsche, weil man für einen Meter sich anschnallt.
Ach ehrlich, ist ja erstaunlich. Vielleicht liegt es ja auch wirklich daran, wie wir ja schon gesagt haben, dass das Auto eher die Ausnahme ist und dort wirklich relativ viel zu Fuß passiert. Oder ich weiß nicht, gibt es dort die öffentlichen Verkehrsmittel, wie ist man da unterwegs?
Inzwischen, dank dem engagierten Bürgermeister, gibt es öffentliche Verkehrsmittel, einen Bus, aber ganz viel natürlich Motorino, Vespa. Wobei Auto zum Beispiel nicht so ein Statussymbol ist. Die haben Beulen, man parkt in dritter Reihe, ein Spiegelhelm ab oder mal irgendwelche Pflaster auf den Autos. Es hat keinen so einen Statuswert wie bei uns. Hauptsache es rollt.
Was machen die Städter aus Palermo eigentlich in ihrer Freizeit?
Tatsächlich ist der Schwerpunkt des Essens, wofür man sich auch Zeit nimmt, die Vorbereitung. Ich meine, wenn man allein 20 Antipasti-Vorspeisen zubereiten muss, dann der Hauptgang und immer noch eine Nachspeise, ein Dolce, das dauert ja. Es gibt nicht so eine Freizeitinfrastruktur. Also was macht man danach? Ist man schon relativ spät am Tag? Gibt viel weniger Zerstreuung. Es gibt keine Sportvereine in dem Sinne. Es gibt nur Fußball und Kirche.
Ja.
Also jetzt fängt es so an in Städten mit Gyms. Aber das ist so, ja, wie jeder eine Freizeitinfrastruktur hat. Ich sag zum Beispiel auch mal den Gästen, hier hat jeder ein Stadtfahrrad oder noch ein Mountainbike oder ein E-Bike. Du siehst in ganz Sizilien keine E-Bikes. Die Prioritätensetzung im Leben ist anders. Es ist Essen und Kleidung und die Familie und die Inszenierung der Familienfeiern. Aber nicht, dass ich jetzt sagen muss, da kann auch keiner surfen. Oder dass man jetzt so sein Leben darauf ausrichtet, so viel Geld in Freizeitinfrastruktur zu stecken.
Weißt du, was ich mich gerade frage? Wenn die wirklich so viel Wert auf das Essen legen und auch gutes Essen, nicht unbedingt gesund, wie du sagst, sondern einfach...
Doch, gut und gesund.
Gut und gesund, okay. Aber möglicherweise setzt ja das viele Essen auch so ein bisschen an. Gibt es da die Jogger, die morgens unterwegs sind oder irgendjemand, der sich möglicherweise ein bisschen stretcht oder sich ein bisschen bewegt?
Nein, also diese Turnvater-Jahn-Tradition gibt es nicht. Du siehst keinen Jogger. Aber im Gegensatz zu uns frühstückt man ja nicht. Zum Frühstück nix, nur ein Kaffee. Und dadurch schaffen sie dieses, was bei uns jetzt ja en vogue ist, dieses Intervallfasten.
Ja.
Nee, Sport ist nicht so antrainiert wie bei uns, nicht so ein Gesundheitsbewusstsein. Was jetzt anfängt, ist, dass man bei den Kindern natürlich entdeckt, wenn man plötzlich Cola trinkt statt Wasser, was das für Auswirkungen hat.
Okay.
Und das Schönheitsideal ist ja auch ein bisschen anders. Ist ja nicht so Twiggy, sondern eher so Monica Bellucci in der Tradition von Sophia Loren. Es ist ja nicht so dieses ganz Hagere gefragt.
Ja, was ich ja toll finde. Die meisten Menschen denken ja bei Palermo nicht unbedingt an, weiß ich nicht, die beste Pasta oder den einzigartigen Pizzaboden, sondern vielleicht eher an die Mafia. Ja, dank Francis Ford Coppola als Paten. Was sagst du deinen Gästen, wenn die danach fragen?
Also die Frage kommt immer und sofort. Ja. Wir besuchen zum Beispiel ein Anti-Mafia-Projekt und sehen dort, wie viel sich verändert hat seit immerhin über 30 Jahren und wie viel sich in den Köpfen verändert hat und wie man auch Aufklärungsarbeit in den Schulen, in den Kindergärten, in den Familien tätigt, damit man eben nicht nur die Generation der Altvorderen hat. Mhm. Und tatsächlich merken eigentlich die Gäste ziemlich schnell, dass der Einzelne, es wird keine Perlenkette mehr weggerissen oder Kamera weggerissen. Ja. Das große Geld wird bei Geldwäsche, Drogenhandel und anderen großen Verflechtungen verdient, aber nicht am Touristen.
Hm. Palermo ist die fünftgrößte Stadt Italiens und das kulturelle und politische Zentrum von Sizilien. Der Stadt wird, du hast es gerade angesprochen, eine leichte Patina nachgesagt. Du sagst, es bröckelt so ein bisschen, was natürlich nochmal so einen extra Charme hat. Ja, das ist ja was ganz Besonderes, wenn man dann entsprechend in der Abendsonne in diesen altehrwürdigen Gemäuern unterwegs ist, die dann vielleicht so ein bisschen, ja, nicht ganz so perfekt sind, wie man es möglicherweise von anderen Weltkulturerbebauten kennt.
Ja, aber das ist ja das Tolle. Weißt du, da hat der Adel vor 120 Jahren über seine Verhältnisse gelebt, ja, und hat tolle Fassaden gebaut. Unten nur für die Kutschen, nur für die Fuhrwerke, dann fürs Personal. Und diese Paläste, die haben damals schon über ihre Verhältnisse gelebt, sind deshalb so opulent dekoriert. Und das hat die Zeit überdauert. Und es ist eben aber keine Plattenbauweise, sondern honoriges, aristokratisches Wohnen.
Egal wohin man schaut, ein Spaziergang durch den Hafen wird auch empfohlen. Und danach sollte man sich dann eher eine Oper im Teatro Massimo anschauen. Das klingt nach einer spannenden Mischung für mich. Wie erlebe ich die denn mit dir?
Ja, also gerade dieses Hafenviertel, das war übrigens das, was am morbidesten war. Da hat sich ganz viel getan. Palermo hat einen sehr aktiven Bürgermeister, Leo Luca Orlando, der sich unglaublich viel engagiert hat, auch gegen übrigens Anti-Mafia-Aufklärungsprogramme und für die Renovierung und Restaurierung der Altstadt. Aha. Und dort am Hafen, wo auch tolle Paläste stehen und auch ein großer Marktplatz und ein öffentlicher Garten, da ist ganz viel saniert worden und das war früher tatsächlich eine ganz wilde Gegend. Und da sieht man eben, wie viel Eleganz entstanden ist, viele neue Hotels. Mhm. Und von dort aus kann man übrigens fußläufig zu Fuß, das machen wir auf unseren Reisen auch, geht man an sehr viel Schönem vorbei und steht dann plötzlich vor einem ganz tollen Opernhaus, Teatro Massimo, und sieht dort so eine Wahnsinnsfassade mit Säulen, mit roten Goldsesselchen innen. Und ja, es ist herrlich, auch bei einer Aufführung dann den palermitanischen Adel zu sehen mit Woll- und Blaufuchs, der noch nach Mottenkugeln stinkt und tollen Inszenierungen. Also das ist, und das ist eine tolle Piazza. Da ist wirklich dieses Fare il Corso, flanieren, es ist herrlich.
Und man ist ja da auch gleich wieder so ein bisschen bei der Mafia, denn da wurde ja irgendwie die Abschlussszene vom Pate Teil 3 gedreht, habe ich gelesen.
Ja, aber da ist nie was passiert. Das ist so eine Szene, die sich in die Köpfe gebannt hat.
Ja.
Aber das ist nur der Rahmen dafür. Aber was super ist, das war früher ausgestorben tatsächlich. Mhm. Es gab kein Nachtleben. Und inzwischen sind überall Cafés und Bars. Wir wohnen auch in Hotels direkt um die Ecke.
Ja.
Und abends scheuche ich meine Gäste auch. Wer ja nochmal will, zum Teatro Massimo flanieren und ein bisschen gucken und ein Digestivo trinken oder ein Glas Wein trinken.
Schön.
Und die Fassaden bewundern.
Annette, wie sind denn die Menschen dort aufgelegt? Sind es kulturbegeisterte Leute, die dort leben, die der Oper auch zugetan sind? Oder ist es möglicherweise so, dass sie sagen, ja, schön, dass sie da ist, aber ich muss da nicht jedes Mal hin.
Ich fange mal ein bisschen anders an. Ich sag mal, das Tolle ist dieser Lebensgenuss und die Fähigkeit zum Schönen. Also zum Beispiel abends ziehen sich alle um, verwischt auch soziale Unterschiede.
Ja.
Ich sage auch meinen Gästen immer, dass die Busfahrer den Reiseleitern sagen, wenn sie nicht ordentlich genug angezogen sind. Man zieht sich halt abends um.
Okay.
Keine Männer mit T-Shirts, sondern Polohemden, Oberhemden. Also es verwischt auch die sozialen Klassen. Mhm. Wenn man ausgeht, sieht man schick aus. Und auch die Damen aufgedonnert, geschminkt. Und das Bildungsbürgertum hingegen, ehrlich gesagt, das muss erst nachwachsen. Also jeder hat einen riesen Fernseher in der Stadt. Aber dass man sagt, ich gehe heute mal in die Oper und dann ins Konzert und dann wollen wir ja noch zu einer Vernissage. Das fehlt noch in der Stadt.
Du hast es gerade angesprochen oder vorhin, Palermo ist auch bekannt für die vielen Straßenmärkte. Jeder verkauft da irgendwie Handwerk, Kunst oder leckeres Essen möglicherweise. Was hältst du von dem populärsten, der Mercato Ballaro? Korrigier mich bitte.
Mercato Ballaro, da gehe ich auf jeder Reise hin.
Sehr gut.
Der hat eine tolle Auswahl. Also vor allen Dingen sind das Einkaufsmärkte Obst und Gemüse. Fleisch, Hühner, Fisch, Gewürze, all sowas kriegst du da. Und dann gibt es die Garküchen, wo man zum Beispiel Milz probieren kann oder wo es Artischocken gibt.
Hast du gerade Milz gesagt?
Ja, Milz, das ist eine Innerei und die wird in kleinen Scheiben geschnitten, geröstet und dann in ein Brötchen gelegt. Aha. La Milza. Und das war früher arme Leute-Küche. Sieht echt aus wie Roast Beef. Und es gibt's auch auf diesen Märkten. Da gibt's also überall so kleine Stände, wo du so kleine Verführungen zum Essen bekommst. Und es gibt zwar auch ein paar Töpfe und Kleidung, aber es sind vor allen Dingen Märkte, wo es Obst und Gemüse und Fisch und Fleisch gibt und wo alle Bevölkerungsgruppen Palermos einkaufen. Jeder.
Es ist also kein Touri-Hotspot in dem Sinne, sondern da trifft man sich tatsächlich, da pulsiert das Leben und das sollte man einfach mal gesehen haben, wenn man da ist, richtig?
Ja, das gehört dazu. Also es gibt sogar 4 Märkte in der Innenstadt. Jedes Stadtteil hat seinen eigenen Markt und Touristen gehen auch rüber, ich gehe ja auch rüber.
Ja.
Und dann kriegt er natürlich auch einen frisch gepressten Orangensaft oder einen Limettensaft oder einen Granatapfelsaft. Aber so im Stehen, schnell. Mhm. Aber das ist vor allen Dingen zum Einkaufen. Also ich kaufe da auch Gewürze.
Ja. Vom Nachtleben hast du auch gesprochen. Wo pulsiert es denn mehr? Mehr in der Stadt oder mehr in der Region des Hafens?
Beides. Der Hafen und das Opernhaus ist ja gar nicht so weit entfernt. Das ist beides fußläufig. Ich würde sagen, noch mehr ist La Lumia. Das ist eine Straße beim zweiten Theater.
Ja.
Teatro Politeama. Da gibt es 30 Restaurants in einer Straße. Was für Zentraleuropäer ungewöhnlich ist, Sizilianer gehen ja erst um 21 Uhr essen.
Oh, so spät.
Und dann um 21 Uhr kommt man mit der üblichen, mit dem Ritardo ein bisschen später, bis man dann Essen auf dem Tisch hat, ist 22 und man steht auch vor dem Restaurant und redet und redet und hält sich auf beim Aperitif. Es geht also nicht darum, möglichst schnell zu bestellen und das Essen hinter sich zu bringen. Und das finde ich übrigens auch so toll. Mhm. Für uns ist ja Essen eher, wir wollen uns gesund ernähren und das Essen ist ein ganz wichtiger Teil der Freizeitgestaltung.
Ja.
Sich Zeit nehmen fürs Essen, da sitzen, Spaß haben. Und übrigens, wenn du mich fragst, Sizilianer hören auf, mit dem Hauptgang Wein zu trinken.
Aha. Hm? Also es ist nicht wie bei uns, dass da gerne nochmal nachgeordert wird, nochmal ein halber Liter und ein kurzer dazu oder ähnliches. Da ist Schluss, ja, wirklich.
Unvorstellbar.
Erstaunlich.
Ja.
So diszipliniert.
Wenn man mal ganz ehrlich ist, zum Obstsalat passt ja auch kein Rotwein. Ich meine, wir trinken schamlos danach weiter. Oder zum Sorbetto al Limone passt auch kein Wein. Aber es ist mit dem Hauptgang und dann werden die Weinflaschen auch halb leer auf dem Tisch stehen gelassen. Kann man sich das bei einem Deutschen vorstellen? Nein.
Eher nicht.
Wir leeren ja die Flaschen.
Das ist richtig. Essen scheint wirklich ein großer Bestandteil der Kultur der Menschen in Palermo zu sein. Gutes Essen oder die Art und Weise, wie sie es zu sich nehmen.
Übrigens, auch in den Familien wird spät gegessen.
Aha.
Das ist absolut auch der Wärme wegen.
Mhm.
Und auch die Fernsehsendung zum Beispiel so Primetime ist viel später als bei uns, weil ja die Familie dann noch isst zu den Zeiten.
Klar, alles ein bisschen angepasst.
Ja.
Lass uns die Gedanken mal in die Vorbereitung für eine Reise mit dir gehen, Annette. Was sollte ich denn unbedingt dabei haben, bevor es losgeht oder wenn ich unterwegs bin? Mückenspray möglicherweise, macht sowas Sinn?
Ich würde sagen, vor allem bequeme Schuhe, damit du viel zu Fuß gehen kannst in Palermo, alle Ecken abklappern kannst und über die Märkte und dann abends, wenn du ins Restaurant gehst, suchst dir ein schönes aus, wo du die Atmosphäre bestellst, bequeme Schuhe.
Mhm.
Aber für abends Hemd mit Kragen.
Gut, werde ich einpacken. Was ich auch noch gehört habe von Palermo, was eigentlich eine positive Geschichte ist, man brauchte eigentlich keinen Mietwagen, weil alles relativ wirklich fußläufig sein soll. Selbst die Sehenswürdigkeiten, die am Stadtrand sind, kann man irgendwie gut zu Fuß erreichen, ohne dass es einem irgendwie wehtut oder langweilig werden würde. Ist das richtig?
Ja, auf jeden Fall zu Fuß. Ein Mietwagen, es gibt so viele gesperrte Straßen, Einbahnstraßen oder dann gibt es mal einen Schopper oder einen Streik. Man findet auch keine Parkplätze.
Hm.
Und dem Deutschen sind die dann manchmal auch zu Halbseiden. Wer weiß, ob das Auto dahinter noch steht oder der Mercedes-Stern abgebrochen ist. Für die meisten ist das etwas zu unheimlich, was nicht überhaupt nicht der Fall ist. Aber man kann alles zu Fuß machen. Ich bin noch nie mit dem Auto in Palermo gewesen, sag ich dir ganz ehrlich.
Das ist doch toll. Oropax für die Nacht. Ist Palermo eher still oder laut zur Nacht?
Sizilianer haben ein ganz anderes Verhältnis zur Geräuschkulisse. Ja, vielleicht wären Oropax nicht schlecht. Ich bin dran gewöhnt, aber es ist natürlich immer laut. Dafür nicht so früh morgens. Also sind keine Frühaufsteher, die Palermitaner.
So, und wenn es dann wieder nach Hause geht, nach einer tollen Reise, was sollte ich denn unbedingt mitbringen als Andenken aus Palermo?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Auch ein schönes Heiligenbild der Rosalia. Nein, Gebäck. Wenn ich drüber nachdenke, dann ein bisschen Mandelgebäck.
Schön.
Dolcini.
Dolcini, wie toll das klingt. Mandelgebäck, muss ich mir merken. Annette, also ich glaube, ich schaue mir heute Abend den Patenteil 3 an. Vielen Dank für den Einblick in die Stadt mit dem Orangenduft und der Patina. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr mit Sizilien. Ein Hauch davon hast du ja gerade geliefert, wirklich ganz wunderbar. Danke für den Urlaub in der letzten halben Stunde. Alles Gute für die Zukunft dir, liebe Annette. Eine tolle Saison wünsche ich dir mit deinen Gästen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und wer jetzt ganz neugierig geworden ist auf das, was die Welt von Studiosus zu bieten hat, der schaut am besten gleich mal auf studiosus.com. Hier erfahren Sie nämlich noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter und Sie bekommen auch alle Infos für Ihre nächste Reise. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Annette.
Ciao.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.